Also meine These ist ja, dass wir Krise können.
Zu Tisch bitte. Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim gemeinsamen Podcast der DDGE-Sektion und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Nicole Eckelmann.
Und ich bin Dörte Hennemann. Heute setzen wir unsere Sonderstaffel zur Ernährungsnotfallvorsorge fort. In der ersten Folge hatten wir Frau Persil vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ja zu Gast. Und an ihrem Referat, die 107, ist die Ernährungsnotfallvorsorge in Niedersachsen ganz konkret angedockt. Sie gab uns einen Überblick dazu, welche Verantwortung Bund und die Länder im Krisenfall tragen, wie Bundesreserven und gesetzliche Rahmenbedingungen greifen und ab wann von einer sogenannten Versorgungskrise gesprochen wird. Und dass es eben eine zeitliche Lücke gibt von dem Eintritt der Krise, bis die staatlichen Maßnahmen bei uns tatsächlich ankommen.
Der Bund und das Land geben uns also den Rahmen, aber im Ernstfall entscheidet ja auch die lokale Umsetzung über die Versorgung. Deshalb wollen wir uns in dieser Folge eine Ebene anschauen, die einmal darunter ist, nämlich unser direktes Umfeld. Also wie sieht es aus wie in Städten, Gemeinden oder Landkreisen, in denen wir leben? Wenn wir über Ernährungsnotfallvorsorge sprechen, geht es darum, dass wir auch dann mit Essen und Trinken versorgt sind, wenn die gewohnten Strukturen nicht mehr funktionieren. Also wenn Strom ausfällt, Wasser knapp wird oder ganze Lieferketten gestört sind. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal einmal zurück auf die Bundesebene. Welche Empfehlungen gibt es denn dort für alle Bürger und Bürgerinnen?
Also auf der Bundesebene empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, abgekürzt nennt man das BBK, Privathaushalten eine Grundbevorratung von beispielsweise Lebensmitteln, Trinkwasser und weiteren Gütern. Und das für 10 Tage, aller mindestens für 3 Tage. Und warum? Die Idee dahinter steckt, dass jeder oder jede von uns für einen bestimmten begrenzten Zeitraum eben unabhängig ist, damit staatliche und kommunale Stellen sich erstmal im Ernstfall um diejenigen kümmern können, die sich nicht selber versorgen können.
Es stellt sich aber auch zunächst eine ganz grundsätzliche Frage. Wo bekommen wir denn überhaupt verlässliche Informationen her, wenn ein Krisenfall droht, also wie im Ahrtal? Und wie wird eigentlich die Bevölkerung aktiv gewarnt? Dazu habe ich Michael Hase vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung befragt, der mit sehr viel Herzblut eine Internetplattform auf die Beine gestellt hat, dem sogenannten Notfallmonitor. Das ist eine zentrale Informationsplattform des Landes für Krisen- und Notfallsituationen. Und sie bündelt Warnungen, gibt Hintergründe und ganz konkrete Verhaltenstipps, sodass die Bürger und Bürgerinnen mit wenigen Klicks zu wirklich verlässlichen Informationen kommen.
Wir haben ja einen Anspruch mit 2 Klicks. Zur verlässlichen Information.
Michael Hase erklärt, dass der Notfallmonitor sowohl vor einer Krise als auch im Ernstfall eine Anlaufstelle sein soll. Egal ob Hochwasser, Hitze, Waldbrandgefahr oder eine mögliche Versorgungsnotfallsituation droht. Wichtig ist ihm dabei, dass das Angebot klar an die Bevölkerung gerichtet ist und vor allem verständlich bleibt.
Insofern ist das Angebot klar auf die Bürgerinnen und Bürger zugeschnitten. Und ist jederzeit unter dem Internet-Label niedersachsen.de/Notfallmonitor aufzurufen. Da sind alle Informationen drin.
Die Warnungen sollen die Menschen auch direkt über das Handy erreichen. Das Land empfiehlt da die bundesweite Warn-App NINA, also wie der Mädchenname N-I-N-A, ergänzt durch das sogenannte Cell Broadcast System. Das schickt die Nachrichten direkt auf unser Handy, auch ohne installierte App.
Also für eine akute Situation kann ich erstmal grundsätzlich sagen, die Warn-App NINA, also das ist ja die Warn-App vom Bund, gehört auf jedes Smartphone.
Zum Schluss ordnet er das Thema gesellschaftlich ein. Vergangene Krisen haben gezeigt, dass wir im Ernstfall schon sehr handlungsfähig sind. Aber Vorsorge in ruhigen Zeiten bleiben schwierig. Sein Wunsch ist, dass die Krisenvorsorge zu einem ganz selbstverständlichen Teil unseres Lebens wird, ohne irgendeine Angst zu haben.
Also meine These ist ja, dass wir Krise können.
Vielen Dank an Michael Hase für die Einblicke in den Notfallmonitor. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das bringt uns zur nächsten Ebene. Eine gute Informationsplattform, die ist wichtig, aber im Ernstfall entscheidet sich vieles ganz konkret vor Ort. Wenn wir jetzt also mitbekommen haben, dass ein Krisenfall eingetreten ist, was heißt das konkret in einer Stadt oder an einem Landkreis in Niedersachsen? Und da ganz besonders mit dem Blick auf den Kitas, Schulen, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung dort.
Ja, also guckt man da auf die lokale Ebene, nehmen wir beispielsweise mal eine Stadt oder dergleichen, wird Katastrophenschutz ja konkret. Und hier werden dann Krisenstäbe eingerichtet, wo Informationen quasi zusammenlaufen, wie beispielsweise die Feuerwehr, die Polizei, die Stadtwerke, Gesundheitsämter oder soziale Einrichtungen, die werden dort koordiniert. Und hier entscheidet sich, ob Menschen auch im Ausnahmezustand zu essen und zu trinken bekommen. Und die Kommunen oder die Stadt sind da gerade auf dem Weg und versuchen da Pläne für sich auf den Weg zu bringen. Und wie das genau aussieht, besprechen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Folge.
Heute wollen wir uns daher erstmal anschauen, welche Rollen haben denn die Gemeinschaftsverpflegung dabei? Denn im Falle einer Krise ist die ganz besonders wichtig. Dort ist nämlich, da kommen die Menschen zusammen, die regelmäßig in Gruppen versorgt werden. Ne? Also Schul- und Kita-Mensen, Betriebskantinen, Studierendenwerke, Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Unterkünfte für Geflüchteten, um jetzt mal einige zu nennen. Und diese Küchen sind tägliche Versorgungsorte, gleichzeitig aber auch eine Art Infrastruktur für die Krisenzeiten. Ne? Das sind die Strukturen, auf die man dann zurückgreifen kann. Und sie können nicht nur reguläre Gäste nämlich versorgen, sondern im Ernstfall, wenn der Krisenfall eintritt, auch zusätzliche Menschen aufnehmen, wie zum Beispiel bei Evakuierung. Und da schauen wir uns nachher nochmal ein konkretes Beispiel an. Meist gibt es hier dann noch keine ausgearbeiteten Konzepte, aber viele Einrichtungen machen sich dazu gerade auf den Weg. Was passiert eigentlich, wenn eine Pflegeeinrichtung von heute auf morgen auf eine Krisensituation reagieren muss und der Alltag dabei weiterlaufen soll, also obwohl gar nichts mehr alltäglich ist? Genau darüber spreche ich mit Manuel Jösting, der das Seniorendomizil Riebenblick leitet. Ausgangspunkt war eine Bombenentschärfung im Raum Hameln-Pyrmont. Seine Einrichtung musste kurzfristig SeniorInnen und Senioren aus einem anderen Haus aufnehmen. Manuel schildert, wie sich diese Situation über mehrere Tage hinweg aufgebaut hat. Es gab also einen gewissen Vorlauf, aber viele Informationen kamen nur Stück für Stück. Für das Team bedeutete das, sich vorbereiten, ohne genau zu wissen, wer kommt und welche Anforderungen zu erwarten sind.
Aber nichtsdestotrotz stand halt immer noch nicht fest, was am Ende des Tages passiert. Also können die wirklich wieder zurück, ne? Und das war halt so ein bisschen noch die größte Herausforderung, glaube ich.
Bereits am Freitag wurden die Räume vorbereitet, also Tische gestellt, Küche und Catering geplant, damit am frühen Morgen alles bereit ist. Manuel erzählte, dass das Team wirklich sehr früh vor Ort war, eindeckte und organisierte. Als die ersten Gäste kamen, wurden schnell klar, es geht hier nicht mehr nur um mehr Menschen, es geht um sehr individuelle Bedarfe. Wer braucht welche Kostform? Vielleicht Smoothfood? Wer hat Unverträglichkeiten? Wer ist besonders gefährdet? Die Küchenleitung und das Team mussten die Versorgung dieser 22 Gäste so organisieren, dass Essen, Betreuung und Pflege ineinander greifen. Die größte Herausforderung waren all die Details, die die Ernährung und die Pflege betreffen. An diesem Punkt wird für Manuel besonders deutlich, was in Krisensituationen fehlt. Eine kompakte, sofort verfügbare Notfalldokumentation für jede einzelne Person.
Da ist einfach eine Wichtigkeit, dass die Notfalldokumentation am Start ist, ne? Dass man das in irgendeiner Form wenigstens sicherstellt, dass sie ich nenne es böse Beipackzettel, quasi an jeden Bewohner anheften, was, wann, wie.
Neben Listen und Abläufen rückt in unserem Gespräch immer wieder die emotionale Dimension in den Vordergrund. Die betroffenen SeniorInnen und Senioren stammen aus einer Generation, für die das Wort Bombe keine abstrakte Gefährdung ist, sondern Erinnerung an Krieg, Zerstörung und Flut wachruft. Manuel beschreibt, dass einige nach dem Frühstück so unter Druck standen, dass sie sich übergeben mussten. Körperliche Reaktion auf eine psychische Belastung, mit der niemand sie alleine lassen darf.
Diese Angst im Nacken, da ist wieder eine Bombe, die bedroht meine Existenz, ich bin wieder auf der Flucht. Das hat eben bei ganz, ganz vielen für totale Erschöpfung auch dann über den Tag gesorgt, ne?
Damit wird klar, Ernährungsnotfallvorsorge ist nicht nur eine Frage von Kalorien, Nährstoffen und Logistik. Sie ist immer auch eine Frage von Sicherheit, von Vertrauen und von emotionaler Entlastung, gerade für die Menschen, die besonders verletzlich sind. Aber auch grundsätzliche Fragen beschäftigt das Seniorendomizil. Was passiert, wenn nicht nur eine Einrichtung betroffen ist, sondern mehrere, vielleicht ganze Regionen? Was bedeutet es, wenn plötzlich hunderte Pflegebedürftige verlegt oder aufgenommen werden müssen, während Kliniken und Heime längst voll sind? Und wer koordiniert das eigentlich? Wer kennt die regionalen Ressourcen von Küchen über Fachpersonal bis hin zu Lagerkapazitäten und Energieversorgung? Aus diesen Fragen entsteht für ihn eine ganz klare Konsequenz. Die bestehenden Notfallkonzepte reichen nicht. Sie müssen neu gedacht und gemeinsam weiterentwickelt werden. Für ihn ist klar, dass sein Team die eigenen Notfallkonzepte komplett neu überdenken will, Verantwortlichkeiten klären, wer macht was wann und dabei wirklich alle Bereiche einer Einrichtung einbeziehen, die Pflege, die Küche, die Verwaltung und die Technik. Gleichzeitig richtet er den Blick nach außen, auf Kommunen, Landkreise und all die Akteure, die in Krisen eine Rolle spielen. Er wünscht sich mehr Austausch, gemeinsame Übungen, eine realistische Bedarfsermittlung und Szenarien, die nicht nur auf dem Papier existieren, sondern mit Leben gefüllt werden. Denn keine Einrichtung wird aus eigenen Mitteln alle denkbaren Krisen bewältigen können. Es braucht Netzwerke, Absprachen und eine klare Idee davon, woher im Ernstfall Essen, Energie und sichere Orte kommen. Bei all dem Handlungsbedarf bleibt Manuel pragmatisch.
Denn was brauchen wir wirklich, ne? Wir brauchen es warm, trocken und ein bisschen was im Bauch. Da kommen wir lange mit hin.
Manuels Erfahrungen aus dem Seniorendomizil Riepenblick zeigen, im Ernstfall zählt vor allem das, was vorher durchgedacht und bevorratet wurde. Und genau hier setzt unsere nächste Frage an. Was sollten eigentlich in den Küchen der Gemeinschaftsverpflegung an Vorräten bereitstehen, um im Krisenfall schnell reagieren zu können?
Ja, und ein wichtiger Schritt, dass eben genügend Vorräte überhaupt vorgehalten werden. Und da stellt sich dann ja die Frage, wie kann ein möglicher sogenannter Notfallwarenkorb für Gemeinschaftsverpflegung eigentlich aussehen? Also für Küchen, in Schulen, Kitas, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. Und der Fokus muss da auf lagerfähige und auch gut haltbare Produkte liegen, die ohne komplexe Techniken irgendwie in dem Sinne verarbeitet werden können. Kombination beispielsweise aus Basislebensmittel und Komponenten für einfache und vollwertige Gerichte.
Und also, wichtig ist, um da mal reinzugrätschen, Entschuldigung, wäre Basislebensmittel wären jetzt zum Beispiel Nudeln, Kartoffeln und sowas. Ja. Das meinst du damit, ne?
Richtig. Und da muss man auch noch dann mit dem Blick haben, dass man die Zielgruppen eben nochmal sieht, die Küchenkapazitäten, den Ernährungsstandard der Standard, der dann eben vor Ort angepasst werden muss. Und die Vorräte, die müssen eben im Alltag auch immer mitlaufen. Also nicht, dass jeder die ganze Zeit steht und irgendwann abläuft und wo. Also dass das wie so ein Regelmechanismus ist und in sich greift und tagtäglich auch wieder genutzt werden kann. So nach diesem in den Küchen kennt man das First-in-First-out-Prinzip. Und dass es nicht nur für den Ernstfall genutzt wird, sondern auch im Alltag in dem Küchenablauf genutzt werden kann.
Und ich glaube, da sagen wir jetzt den Küchen nichts Neues in der Gemeinschaftsverpflegung, auch gerade mit zielgruppengerecht. Ne? Also da kennen wir das ja auch, dass bestimmte Rezepte, die für den Notfall eigentlich überall propagiert sind, vielleicht für bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht geeignet werden. Also man muss das schon anpassen an den Empfehlungen, die es gibt. Und es gibt sie. Es gibt viele konkrete Informationen auch zu, wie kann das für bestimmte Lebensmittelgruppen aussehen? Welche Mengen brauche ich denn dafür? Und es gibt ganz viele Materialien dazu. Das würden wir jetzt hier einfach auch rauslassen, weil das verlinken wir euch natürlich. Zum Beispiel die Seiten des Niedersächsischen Ministeriums hat da einiges vorgehalten. Schaut euch da durch. Das könnt ihr dann sozusagen ganz konkret für eure Einrichtung anpassen. Mir geht's aber nochmal um einen Punkt. Also ein Vorrat muss auf jeden Fall geschaffen werden, ganz klar. Aber manchmal ist im Krisenfall gibt's ja auch ganz, ganz, ganz praktische Hürden. Also das heißt, wenn ich einen Stromausfall habe, habe ich denn ein Notstromaggregat? Habe ich für genügend Wasser gesorgt? Und halt eben, wenn ich dann auf den Vorrat nochmal gucke, was ist denn da lagerfähig, wenn jetzt auch Lieferungen ausbleiben? Also ich habe jetzt gerade nur im Blick, erinnere dich nochmal an unsere Kollegin mit einem Kindergartenkind, die sagte, Mensch, der Kita wird von einem Caterer versorgt und dieser Caterer ist an einem Tag überhaupt gar nicht durchgekommen. Also auch unabhängig von richtig großen Krisen sind das ja oft alltägliche kleine Krisen. Und da ist es halt wahnsinnig wichtig, dass die Einrichtungen dann einen Plan B haben und dann sagen können, alles klar, der bleibt aus, aber ich habe ja auf jeden Fall zum Beispiel ganz klassische Spaghetti und Tomatensauce hier und schaffe es, die Kinder ganz aus der Hose sozusagen zu versorgen. Also auch solche Dinge, das ist nicht immer so weit weg, wie wir dann, Ernährungsnotfallvorsorge klingt manchmal so abstrakt, aber das sind ja die Plan Bs, die wir ja sowieso in unserem Alltag ja auch immer haben müssen.
Und genau das wollte ich dann nochmal so zum Ausdruck bringen. Im Prinzip sind die Küchen der Gemeinschaftsverpflegung ja schon total gut aufgestellt, weil sie das ja im Blick auch schon mit haben und eine Bevorratung und Co. Da gilt es jetzt einfach nur in Anführungsstrichen, auch nochmal mit aufzudocken und zu gucken, weil wie kann ich das noch optimierter gestalten? Also nicht, dass es nur sieht, oh, wir haben das jetzt auf einmal als Themenfeld, das gibt es ja schon länger und es gibt es ja schon lange auch, dass man in eine Bevorratung geht und die jetzt nur noch mal konkreter aufzusetzen und strukturierter für einen größeren Notfall.
Das finde ich einen super guten Punkt, weil ich finde, die Gemeinschaftsverpflegung leistet schon wahnsinnig viel und dann immer irgendwas on top drauf zu packen, was erstmal wahnsinnig umfangreich klingt, aber wenn man sich das genau mal anschaut, ist es genauso an den Dingen, die sowieso schon vorhanden sind, anzudocken. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und wenn man so ein bisschen nochmal in die Forschung reinguckt, also zum Beispiel die Hochschule Osnabrück hat da ja nun einiges gemacht, gehen wir auch nochmal ein bisschen darauf ein später oder in einer anderen Folge. Es zeigt halt, dass jetzt rein die Vorräte dafür zu sorgen, dass es noch nicht ausreichend ist. Ne? Also das heißt, ich muss einfach mitdenken, was ich eben angeteasert hatte, von wegen, wenn jetzt der Strom ausfällt, was schaffe ich an Gerichten zuzubereiten, wenn ich halt einfach nur eingeschränkte technische Möglichkeiten habe. Weil dann die besagten Nudeln oder getrocknete Linsen dann uns einfach nicht weiterbringen, wenn ich keine Energie habe, keine Wasser und keinen funktionierenden Herd. Ne? Also das sozusagen muss weitergedacht werden. Auch Kitas und Schulen machen sich auf den Weg. Und so auch unsere Kolleginnen der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen. Im Moment wird beispielsweise eine Umfrage bei den Schulträgern vorbereitet, die neben vielen anderen Aspekten herausfinden soll, wo Schulen zu diesem Thema gerade stehen. Sie bieten zudem zusammen mit der Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung eine sehr spannende Veranstaltung am 7. September von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr an. Dort geht es darum, was zu tun ist, wenn die Verpflegung in Kita oder Schule ausfällt. Welche Risiken gibt es frühzeitig zu bedenken? Welche Vorsorgemaßnahmen helfen? Und wer ist im Ernstfall die richtige Ansprechperson? Eine erste Orientierung bietet auch der digitale Werkzeugkoffer des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, den die Autorinnen auf der Veranstaltung vorstellen. Er unterstützt Kitas und Schulen dabei, ihre Verpflegung auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Dabei bündelt er praxisnahe Checklisten, Vorlagen und Handlungsempfehlungen, mit denen Einrichtungen sich auf Lieferengpässe, Energieausfälle oder Personalmangel vorbereiten und so im Ernstfall schnell reagieren können. So hilft der Werkzeugkoffer, dass das Mittagessen für Kinder möglichst nicht ausfällt, selbst dann, wenn der Alltag im Ausnahmezustand ist. Ihr findet den Link zu dieser Veranstaltung ebenso wie den des Werkzeugkoffers in den Shownotes.
Ja, und Notfallmonitor, Gemeinschaftsverpflegung oder digitaler Werkzeugkoffer. Bei all diesen Maßnahmen stellt sich ja am Ende immer eine entscheidende Frage. Wer wird dabei eigentlich mitgedacht? Also wen haben wir da so im Blick? Und dann zeigt sich ziemlich deutlich, nicht alle Menschen können in Krisenlagen ja gleich gut für sich selbst versorgen oder sich selbst um sich sorgen. Und das muss richtig dolle im Blick behalten werden. Und wir, ich nenne das jetzt mal so in unserer Community, bezeichnen das oft als vulnerable Gruppen, die an einigen Stellen nicht in dem Blick sind, in dem es sein sollte oder müsste. Und dazu haben wir dann auch mal gesagt, was bedeutet überhaupt vulnerable Gruppen? Da gibt es unterschiedliche Definitionen dafür und beispielsweise gibt es so eine Definition, in der man sagt, vulnerable Bevölkerungsgruppen sind im Rahmen von Ernährungsnotfallvorsorge die Personen, deren Ernährungssicherheit im Krisen- und Katastrophenfall eben aufgrund ihres Alters, ihres Gesundheitszustands, ihrer sozialen Lage, ihrer Pflegebedürftigkeit oder ihrer Abhängigkeit von speziellen Lebensmitteln, medizinischer Ernährung oder externer Versorgung überdurchschnittlich gefährdet sind. Und das sind beispielsweise auch Seniorinnen oder Senioren in Einrichtungen, Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung oder beispielsweise in Kinder in Kitas oder Heimen, Menschen, die in Armut leben oder gar keine eigene Wohnung besitzen, um hier mal nur so ein paar Zielgruppen beziehungsweise Menschen zu nennen, die davon in besonderem Maße eben betroffen sind und erst recht auf funktionierende Gemeinschaftsverpflegung oder verlässliche Strukturen dann ganz besonders angewiesen sind. Und oft kommen dann noch spezielle Ernährungsanforderungen hinzu, wie beispielsweise chronische Erkrankungen oder Kau- und Schluckstörungen oder. Also das könnte man noch sehr weiter ausführen.
Ja, ja, total. Und das, die Gemeinschaftsverpflegung, hat man jetzt ja auch, glaube ich, schon einige Male gesagt, übernimmt da eine ganz besondere Rolle. Aber wir müssen natürlich, also vulnerable Menschen oder besonders Menschen, die geschützt werden müssen oder mitgedacht werden müssen, leben halt eben auch oft zu Hause und sind da vielleicht nicht ganz so im Blick. Und deswegen wäre es halt auch einfach wichtig, dass Kommunen und Einrichtungen wissen, wo diese Menschen leben, aber auch jeder von uns. Also wichtig wäre auch, dass wir offene Augen in unserem Umfeld haben und zu schauen, gibt es Menschen mit besonderem Pflegebedarf oder die besondere Ernährungsanforderungen haben, sodass wir im Ernstfall sie halt gezielt auch bedenken und ansteuern können. Das ist ganz wichtig. Ja, was sich auch zeigt, ist halt, dass es wichtig ist, dass es ein gutes sogenanntes Schnittstellenmanagement gibt. Ne? Also das heißt, dass alle Hilfsorganisationen, die sich dann damit beschäftigen und alle Menschen, die sich damit beschäftigen, gut eingebunden sind. Dass es dann auch, wenn dann Notunterkünfte oder Verpflegungsstellen eingerichtet werden, dass da wirklich eine gute Kommunikation sind, dass da gute Abläufe sind und dass halt eben diese besonders hilfsbedürftigen Personen konkret mitgedacht worden sind.
Ja, und da kann man zu sagen, da ist ja schon einiges in Bewegung, jedenfalls was wir in unserem Arbeitsalltag mitkriegen und mitdenken und auch mit in unseren Kanälen Hinweise darauf geben und auch Unterstützung. Und dabei ist auch nochmal, finde ich, jedenfalls ziemlich deutlich zu nennen, dass diese Angebote vor allem niederschwellig konzipiert werden müssen und auch durchgesetzt werden müssen oder angeboten werden müssen, damit es möglich ist, zugreifen zu können. Wie beispielsweise eine Nachbarschaftshilfe, was du jetzt schon mal andeutest, Nicole, rechts und links zu gucken, ne? Oder Quartiersarbeit oder die mobilen Menüservices, ne? Die auch ja unglaublich viele Menschen erreichen können, ne? Und selbst wenn man jetzt keine Warn-App oder dergleichen hat, wie ist es dann möglich, an gewisse Informationsportale oder Informationen ranzukommen? Also all diese Dinge sind wichtig mit in den Blick zu nehmen. Wichtig und hilfreich ist ja auch enge Kooperation mit Pflegediensten und den Wohlfahrtsverbänden aufzunehmen. Die kennen ja oft ihre Klienten und Klienten mit am besten und können da vor allem frühzeitige Bedarfe hinweisen und dann auch supporten. Also das mal an der Stelle genannt. Mhm.
Naja, und wie eben ja im Gespräch mit dem Manuel Jösting gezeigt hat, wichtig ist es, konkrete Übungen und Krisenpläne zu entwickeln und wirklich gemeinsam zu machen, damit man es einfach feinjustieren kann. Das kennen wir jeder von uns selber. Der Plan ist nur so gut, wie man ihn dann auch umgesetzt hat und auch wieder überarbeitet hat. Und worauf er ja auch hingewiesen hat, was sehr wichtig ist, dass wir wirklich wissen über die Menschen, die pflegebedürftig sind und besonderen Bedarf haben. Ja, was ist denn der genaue Bedarf? Und im Ernstfall müssen diese Notfalldokumentation sofort zur Hand sein, damit man denjenigen wirklich auch gut versorgen kann und damit sowas wie eine Medikation auch wirklich nahtlos funktionieren kann.
Ja, total. Und so mal am Rande, und Übung macht den Meister, ne? Das kennen wir alle. So mit einmal durchgelaufen ist es dann erst recht nicht verinnerlicht, sondern das muss man auch trainieren und auch immer mal wieder so Übungseinheiten setzen. Es stellt sich natürlich immer die Frage, wann und wie kriege ich das irgendwie hin. Aber da gibt es auch schon ganz gute Ideen und Ansätze. Gucken wir mal so ein bisschen mit Blick Lebensmitteleinzelhandel. Auch da ist es ja wichtig, dass man eine gute Zusammenarbeit hat und weiß, wie vielleicht Lieferdienste funktioniert, Ausgabestellen, wo die sind, sodass Menschen dort gezielt versorgt werden können, die jetzt nicht selber irgendwie Geschäfte aufsuchen könnten. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt und wird vor allem in unserer Kultur, finde ich, sehr, sehr gut gelebt. Das ist das Ehrenamt und auch hier den Blick zu schärfen, gerade was jetzt unsere Aufgabe auch ist, als beispielsweise DGE-Sektion Niedersachsen hier auch mit zu qualifizieren, beispielsweise auch Pflegehilfskräfte ja zu unterstützen und zu qualifizieren und zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung in dieser vulnerablen Gruppen zu schaffen. Ne? Und ich finde, es wird total klar, für vulnerable Gruppen, ne, reicht oft Information alleine ja nicht aus. Es braucht hier Strukturen, die eben im Alltag dann tatsächlich funktionieren und greifen, ne, damit das im Ernstfall wirksam ist.
Hm. Ja, und wir müssen halt einfach auch immer dafür sorgen, dass die Informationen, die wir dann ja zusammentragen, und das kennen wir ja, das ist ja unser normaler Alltag, also ja. Wir wissen ja alle, wie es auch jetzt in Bezug auf die Ernährung funktioniert, aber die Umsetzung ist eine andere. Und die Informationen müssen wirklich alle erreichen. Das ist halt eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne, es reicht nicht aus, dass wir in der Bubble informiert sind, sondern es muss halt wirklich alle Menschen erreichen, weil im Ernstfall sind wir alle davon betroffen, egal wo wir leben und wie wir leben. Ja. Sagen wir so, bei unseren Recherchen haben wir halt schon gesehen, dass die Empfehlungen zu der Notfallvorsorge bei vielen Menschen ja noch gar nicht so präsent ist oder wenn halt nur recht oberflächlich. Das werden wir dann in der nächsten Folge auch nochmal vertiefen, wenn es nämlich dann um die Privathaushalte geht. Aber grundsätzlich ist das auch bei, sage ich mal, Strukturen wie der Gemeinschaftsverpflegung, wird im Moment noch die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass halt wirklich Krisen passieren, eher niedrig eingeschätzt. Das ändert sich gerade und zwar massiv und es würden sich, wie gesagt, ganz viele machen sich jetzt auf dem Weg. Aber selbst wenn man das Bewusstsein hat und sensibilisiert ist dafür, dann hat man ja auch nochmal strukturelle Hürden. Also das heißt begrenzte Lagerflächen, knappe Budgets, da fehlt das Personal, da fehlt das gut ausgebildete Personal. Ja, und das Gefühl, was man dann hat, viele Maßnahmen sind im Alltag schwer umsetzbar oder weder wenig realistisch, was ja eigentlich gar nicht so ist, weil wir haben ja schon versucht aufzuzeigen, dass ja viele Dinge, die gibt es schon, die müssen halt jetzt auf verschiedene Szenarien ein wenig angepasst werden.
Ja, und ich glaube, da sind wir ja auf einem guten Weg. Also es hört sich vielleicht an manchen Stellen jetzt hier in dem Podcast eher, ich möchte nicht sagen bedrohlich, aber vielleicht so an, oh, was kommt da alles jetzt auf einen zu und Co. Ist alles machbar, ist alles umsetzbar? Ich glaube, wir müssen vor allem jetzt erstmal dafür sensibilisieren und die zeigen, dass das möglich ist, dass es notwendig ist, dass man sich dann erstmal einen Schritt aussucht und sagt so, und auf die, da setzen wir jetzt an und da gehen wir jetzt Stück für Stück voran, sowohl die breite Bevölkerung als auch in der Kommune, als auch in der Stadt. Dergleichen und sich da oft gemeinsam auf den Weg macht. Und wir wissen ja von guten Maßnahmen, die auch hier im Land in Niedersachsen schon sich auf den Weg gemacht haben. Und was ein ganz guter Anhaltspunkt meiner Meinung oder unserer Meinung nach ja ist, ist dieser Notfallmonitor. Schaut da mal rein und die Angebote wachsen da ja stetig.
Naja, und das war ja auch noch wirklich schön, wie das Michael Hase nochmal zusammengefasst hatte nach dem Motto, hey, klar gibt's nur einiges zu tun, aber wir können Krise, das kriegen wir hin.
Ja.
Wissenshappen.
Genau für diese besonders schutzbedürftigen Menschen gibt es inzwischen eine eigene Profession, die in Krisenzeiten zunehmend an Bedeutung gewinnt, die sogenannten Disaster Nurses. Das sind Pflegefachpersonen mit spezieller Krisenkompetenz. Sie spielen eine zentrale Rolle, wenn Versorgungsstrukturen unter Druck geraten. Entweder in Pandemien, Hitzeperioden oder bei großflächigen Stromausfällen. Sie sorgen dafür, dass Menschen auch unter Notfallbedingungen medizinisch und pflegerisch angemessen betreut werden, inklusive ganz grundlegender Bedürfnisse wie die Ernährung und Trinkwasser. In Deutschland arbeiten sie in Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Hilfsorganisationen und kommunalen Katastrophenschutzstäben, also zum Beispiel an der Medizinischen Hochschule Hannover, in den Sanitäts- und Betreuungseinheiten vom DRK, Johannitern oder DLRG, sowie in den Krisenstäben der Landkreise und kreisfreien Städten. Gerade für die lokale Ernährungsnotfallversorger können Disaster Nurses sehr wichtig sein. Sie wissen, welche Gruppen bei Engpässen besonders gefährdet sind, planen mit Einrichtungen Notfallpflegung und Trinkwasserversorgung, helfen bei der Priorisierung knapper Ressourcen und bringen eine pflegerische Perspektive in die Krisenplanung ein. Wenn diese Expertise bewusst eingebunden wird, wird die Notfallvorsorge nicht nur zur logistischen, sondern auch zur gesundheitlichen Aufgabe, mit besonderem Blick auf vulnerable Menschen.
Gut, dann wollen wir jetzt einmal nochmal so ein kleines bisschen diese Folge hier zusammenfassen und nochmal die drei wichtigsten Punkte nennen in unserem Blick. Und das eine ist halt, die Vorsorge funktioniert nur, wenn sie vor der Krise schon gedacht wird, ja, also nicht während der Krise. Und das hat uns halt Manuel ja nochmal ganz eindrücklich geschildert aus dem Seniorendemizil Riepenblick, wer Notfalldokumentation, Zuständigkeiten und Abläufe schon im Alltag durchdenkt und übt, der kann im Ernstfall halt eben auch schnell und ruhig reagieren.
Richtig. Und wir müssen die allgemeinen Empfehlungen in einfache, zielgruppenspezifische Konzepte übersetzen. Also Stichpunkt Notfallwarenkorb, angepasst an Studierende, Familien, Senioren, Seniorinnen. Und für vulnerable Gruppen reicht Information allein nicht aus. Da bedarf es umfangreicher Informationen, Strukturen, Nachbarschaftshilfe etc.
Stimmt, und es braucht natürlich auch Fachkräfte, die das gezielt mitdenken, wer da besonders auf die Hilfe angewiesen ist, wie wir das halt mit den Disaster Nurses einfach schon mal vorgestellt haben. Und letztendlich sind nicht nur Kommunen gefragt, Einrichtungen gefragt, Quartiere gefragt, sondern ja auch jeder Einzelne von uns. Wo stehen wir in unserem eigenen Umfeld? Wo gibt es Menschen, die unsere Unterstützung brauchen? Und was kann ich persönlich dazu beitragen?
Ja, total richtig. Und im Prinzip ist dann ja der Punkt, wie sieht es eigentlich, und es wird mich brennend interessieren, in eurem Umfeld aus? Wo seht ihr den größten Handlungsbedarf eigentlich bei der Ernährungsnotfallvorsorge? Und welche Ideen habt ihr? Welche Maßnahmen, die noch nötig sind? Schreibt uns das doch einfach gerne. Und von daher würde ich sagen, das war's für heute von uns aus der Sonderstaffel Ernährungsnotfallvorsorge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Michael Hase und Manuel Jösting für ihre Zeit und ihre offenen Einblicke. Alle Links und weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid und einschaltet. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.